Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu Allianz Brisanz Folge 13 der zweiten Staffel. Es sind Ferien, Harry und ich haben frei und jedes Mal denken wir, in den Ferien schaffen wir das irgendwie auf jeden Fall Podcasts aufzunehmen. Ja, es ist Donnerstagabend, ich stehe in der Küche, Daniel ist gleich am Stream und ja, wir müssen was aufnehmen. Deswegen heute mal erstmal meine Stimme und dann Daniels Stimme im Anschluss. Ich will auch gar nicht großartig viel reden. Werder hat keine zwei Spiele gehabt wie der HSV. Der HSV hat ja gestern oder vorgestern gegen Nürnberg gespielt. Im Pokal ist weitergekommen. Da hat sich Werder ja glorreich gegen Osnabrück verweigert, eine Runde weiterzukommen. Deswegen hatten wir spieltags frei. Sandhausen kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Ich habe wieder einmal nur die Highlights gesehen. Sonntagsspiele sind immer so ein bisschen blöd für mich. Ihr wisst ja, ich habe ja auch noch einen eigenen Fußballverein mit am Start, beziehungsweise einen Verein, in dem ich mich aktiv beteilige. Und Vereinsarbeit und Sonntagsspiel, das ist so ein bisschen strittig. Was gibt es zu erzählen zum Sandhausen-Spiel? Es ist mal nicht 3-0 ausgegangen, sondern 2-2. Und ich glaube, für einen außenstehenden Fan, also jetzt kein Werder- oder Sandhausen-Fan, war das sogar ein ganz interessantes Spiel. Schöne, viele Tore. Und was gibt es aus Werder-Seite zu sagen? Ja, Füllkrug rettet Werder den Arsch, rettet Markus Anfang fehlt auch den Arsch, man weiß es nicht. Ausgerechnet Füllkrug, ausgerechnet er, der ja suspendiert gewesen ist, tatsächlich, für 3 Tage, nachdem er sich mit Clemens Fritz in der Kabine wohl ein wenig lieb gehabt hat. Auf jeden Fall macht er das Ding zum 2-2, in der Nachspielzeit, glaube ich, war das sogar. Und mich freut es für Lücke persönlich, aber ich glaube, davor sind einige Dinge noch passiert in dem Spiel, die man ansprechen sollte. Es läuft bei Werder im Moment nicht so rund, nicht so, wie man das sich vielleicht erhofft und gewünscht hat. Man ist aktuell im absoluten Mittelmaß der zweiten Liga angelangt. Ja, liegt das jetzt an Anfang, liegt das an Kader, liegt das dann am Kader an Frank Baumann, liegt das einfach an dem allgemeinen, ja, eine allgemeine Unruhe im Verein, das kann man ganz schlecht sagen, tatsächlich. Meines Erachtens trägt Anfang da eine Mitschuld. Und so langsam, ich will es jetzt nicht hinaufbeschwören, aber ich glaube, so langsam sollte Anfang sich nicht mehr so sicher sein, seines Stuhls. Der Anfang des wackeligen Stuhls hat also begonnen. Werder geht 1-0 in Führung, schönes Tor durch Nikolai Rapp. Ich glaube irgendwie 12. 13. Spielminute, relativ früh im Spiel, das ist dann passiert. Friedel ausnahmsweise mal mit einer schönen Aktion. Der ist wieder auf der linken Verteidigerposition gestartet. Das ist so ein Faktum, weshalb ich denke, dass Markus Anfang auch tatsächlich ein bisschen zu stur ist. Er hält zu sehr an seinem System fest und lässt Spieler dann halt spielen auf Positionen, die sie eigentlich nicht angedacht haben. Zu spielen. Friedel, sollte jeder Werder-Fan, glaube ich, mittlerweile wissen, ist einfach alles, aber kein linker Außenverteidiger, sondern eher ein Innenverteidiger, da hat er seine besten Spiele tatsächlich für Werder gemacht. Friedel Flanke, Rapp 1-0, alles schön, alles gut. Dann, ich glaube, noch vor der Halbzeit das 1-1 kassiert durch Pascal Tess-Roth. Ein Elfmeter. Ja, geben musst du den auf jeden Fall. Ich fand es schön vom Schiri, dass er erst die Vorteilregelung tatsächlich hat laufen lassen und dann gewartet hat, wird das jetzt noch was für Sandhausen oder nicht. Nicht direkt auf den Punkt gezeigt, im Nachhinein alles in Ordnung, auch die gelbe Karte für Zetterer geht vollkommen in Ordnung. Ob Zetterer da so hingehen muss, weiß ich nicht. Das ist aber, kann ich nicht beurteilen, das kann glaube ich Daniel besser beurteilen. Der war nämlich tatsächlich mal Torhüter. Vielleicht kann man dazu ja was sagen. 1-1, Zetterer die richtige Ecke, 1-2 Zentimeter zu kurz gewesen, der junge Mann. Hat nicht sollen sein, ist in Ordnung, 1-1, Halbzeitstand, ja gut, ein bisschen zu wenig vielleicht, ein bisschen zu viel, wer weiß, ich kann es nicht so ganz genau sagen. Dann das 1-2, 8 Minuten vor Feierabend für Sandhausen, Testrot. Und da ist es dann Friedel mit einem katastrophalen Fehlpass einerseits und Lars Lukas May, der sowieso ein ganzes Spiel anscheinend nicht so hundertprozentig im Spiel war. Deswegen da auch nochmal ein Danke an Nico Philipp, der mir das Spiel so ein bisschen zusammengefasst hat. Und ja, May, einer der Lieblinge von Markus Anfang. Ich glaube, gegen St. Pauli wird er am Samstag nicht in der Startelf spielen. Und vielleicht war das eines seiner letzten Einsätze für Werder oder einer seiner letzten Einsätze für Werder. Denn das war ja leider nicht gut, was er gezeigt hat. Naja, und dann, ja, die Geschichte nahm ihren Lauf. Füllkrug war schon drin und macht das 2-2 und hat sogar noch Sekunden vor Abpfiff die Möglichkeit, das Ding auf 2-3 wiederzustellen für Werder. Leider dann an den Pfosten, somit dann nur ein Punkt für Werder. Im Gesamten soll das Unentschieden in Ordnung gewesen sein. Als Werder Bremen in Sandhausen nur Unentschieden spielen, ist ein bisschen zu wenig. Das hat aber, da, also das hat jetzt weniger mit dem Spiel selber zu tun, sondern einfach der Anspruch sollte da sein, dass man Sandhausen schlägt. Und ja, jetzt gegen St. Pauli, Tabellenführer. Ja. Das geht 3-0 aus. Für wen weiß ich noch nicht. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Ich bin live im Stadion und bin gespannt, was da auf mich zukommt. Endlich mal wieder in der Ostkurve stehen. Das Stadion ist tatsächlich restlos ausverkauft. Am Mittwoch gingen dann die restlichen Karten in den Verkauf. Und ich glaube, binnen 1,5 Stunden war alles ausverkauft. Also ein Kumpel von mir hatte schon tatsächlich um 12 Uhr Pech. Um 11:30 Uhr soll schon angeblich alles ausverkauft gewesen sein. Ja, damit gebe ich ab. Harry, du hast noch eine Frage zu klären. Muss Zetterer da so hingehen? Oder kann er das besser klären? Du als Torwart kannst das ja besser beantworten. Erzähl mal ein bisschen was vom HSV. Und von mir war es das. Wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche können wir uns dann mal über Markus anfangen und seine eventuelle Sturheit unterhalten, wenn er dann noch Trainer bei Werder Bremen ist.
Vielen Dank, lieber Ole. Und auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo und willkommen hier aus Obenstrohe, kurz vor Mitternacht. Nach dem Stream sozusagen habe ich jetzt noch ein paar Worte für den HSV übrig. Aber vorab möchte ich gerne Oles Frage beantworten. Muss Zetterer da so hingehen? Ich sage mal nein. Ich habe mir die Szene gerade noch mal angeguckt. Das sieht also schon etwas ungestüm und ich weiß auch nicht, etwas wild aus. Also mit beiden Füßen voran in den Mann reinspringen, halte ich für keine so gute Idee. Ich habe mich gerade gefragt, warum das nur gelb gab. Also das fand ich schon ziemlich schräg, die Aktion. Also ja, also das ist einfach ungeschickt und gut, das Tor wäre wahrscheinlich so oder so gefallen. Wenn er sich anders verhalten hätte, insofern viele Möglichkeiten hatte er nicht, aber irgendwie, das war schon sehr riskant, so würde ich das jetzt mal formulieren. Ich hatte übrigens mal dieselbe Szene, kann mich erinnern. Ich bin allerdings dem Spieler hinten in die Hacken getreten, gegen den TuS Büppel. Lange ist's her. Naja, gut, kommen wir zum HSV. Das Spiel in Paderborn, wieder erwarten. Ich habe ja 3-0 für Paderborn getippt. Asche auf mein Haupt. Es war dann doch besser. Und der HSV hat mich positiv überrascht in Paderborn, das muss ich mal ganz klar sagen. Ja, also gut gespielt. Man ging auch in Führung. Ich gucke gerade mal, in welcher Minute das noch war. Das war relativ am Anfang, das muss ja schon die dritte oder vierte Minute gewesen sein, die fünfte Minute, Moritz Heier, nachdem sich Falidou, unsere ja, Junghoffnung, schön durchgesetzt hat auf der linken Seite, den Pfosten getroffen hat. Und dann hat Moritz Heier eingenetzt, der ja inzwischen schon auf den Spuren von Glatzel und Terodde ist, kann man schon fast sagen. Und was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass er sehr, sehr überlegt geschossen hat. Also nicht einfach drauf los, sondern wirklich ins Eck gezielt und der saß dann auch, ja. Dann hatte der HSV eigentlich Spielkontrolle, so wie wir das ja kennen. Das ist ja irgendwie so ein Leitmotiv der ganzen Saison. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Hatte, wie gesagt, eine Dominanz ausgestrahlt, aber trotzdem mit zunehmender Spielzeit, ja, hat man eben die Sachen, hat man eben die Dinger nicht gemacht. Und was ist dann die Folge? Ja, der Gegner trifft. Und das war in der 38. Minute der Fall mit Felix Platte. Dann stand es 1-1 und man konnte dann schon wieder befürchten, dass das wieder kippt. Ja, ist dann aber nicht passiert. In der zweiten Halbzeit ist das Spiel ein bisschen verflacht, fand ich. War nicht mehr ganz so aufregend, aber mit hoher Intensität auf beiden Seiten. Also es hätte auch in beide Seiten kippen können. Und ja, in den letzten Minuten hat dann Tim Walter Tommy Doyle gebracht, der ja insgesamt vielleicht bis dahin 5 Minuten gespielt hat, ich weiß es nicht. In Aue auch schon in den letzten Minuten da das Ding eigentlich vorbereitet. Und nach einer wirklich sehr schönen Aktion auf der linken Seite, Glatzel hat, glaube ich, diesen Ball gewinnen. Dann auch Winzheimer, der auch eingewechselt wurde. Und der setzt sich gut durch auf der linken Seite. Legt dann ab in die Mitte. Kinsombi mit einem einstudierten Hackentrick, wie ich jetzt gehört habe. Es wurde wohl im Training genauso gemacht auf Tommy Doyle, der dann wiederum auch einen sehr guten Schuss platziert hat in die rechte Ecke. Ja, und dann stand es 2-1. Und der HSV ist irgendwie so die Last-Minute-Mannschaft dieser Saison. Und ja, war natürlich schön. Habe ich nicht mit gerechnet. Es war so richtig so ein. Ja, es war ein mitreißender Sieg, kann man sagen. Also er hat mich doch ein bisschen positiv gestimmt, muss ich sagen. Wenngleich ich trotzdem auch Bedenken hatte in Nürnberg beim Pokalspiel, zu dem ich ja gleich komme. Und das hat mich auf jeden Fall wirklich positiv überrascht. Also dieses 2-1 in Paderborn mit Konkurrenten natürlich da irgendwie aktuell, die ja auch sehr gute Leistungen gezeigt haben bislang. Insofern war ich zufrieden. Ja, und dann kommen wir schon zum Pokalspiel gegen Nürnberg, zweite Pokalrunde. Wiederum sehr intensive Partie, die sicherlich auch einige Körner gekostet hat. Trotzdem war es richtig, auch, ich sag mal, Vollgas zu geben, so wie Walter das ja in der Pressekonferenz auch schon angekündigt hat, Presserunde. Ja, was mir auffiel, ist so die ersten Minuten hatte ich den Eindruck, da war Nürnberg ein bisschen mehr am Drücker. Aber mir missfiel, muss ich sagen, schon zu Beginn eigentlich dieses Auspfeifen von Tim Leibold. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was damals alles vorgefallen ist. Aber er ist halt ein solider Sportsmann, der sich, glaube ich, immer korrekt verhalten hat. Und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt war. Auf jeden Fall, gut, auspfeifen kennt man ja, ist auch nicht schlimm, aber diese Intensität fand ich schon sehr, sehr merkwürdig. Also das hat schon so eine giftige Atmosphäre irgendwie hervorgerufen. Also ich war auch echt, muss ich sagen, schon bevor dieses harte Einsteigen kam, ziemlich entsetzt, muss ich sagen, dass man gerade sich da den Leibold raussucht, der eigentlich immer so für mich, so wenn ich so die ganzen Partien mal so zurückblicke, immer so der faire Sportsmann war und auch mit den Gegnern immer ganz respektvoll umgegangen ist. Ja, und er wurde dann auf der linken Seite von Kraus innerhalb von einer Minute, glaube ich, zweimal robust angegangen. Das erste Mal war noch ein Foul. Das zweite Mal war eher unglücklich. Da war Kraus auch eher am Ball, hat dann aber Leibold getroffen, der dann abtransportiert wurde. Ja, und begleitet von Pfiffen der Nürnberger, ganz klar. Also, ich will das jetzt auch nicht wieder. Also ich habe mich damals, als es passiert ist, total aufgeregt, aber inzwischen bin ich etwas beruhigter. Man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber so einige Fans sollten sich da doch schon mal fragen, was sie da so machen. Also da ein Verletzten, dem jetzt ein Saison aus bevorsteht, oder es ist wohl auch fix alles, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen wird, auch noch auszupfeifen. Also ich weiß nicht, was man da im Kopf hat. Also viel kann es nicht sein. Ja, und dieser Kraus ist ja später auch noch mal, steht ja auch noch mal im Fokus. Wobei da muss ich sagen, bei der Szene kann ich ja jetzt schon mal andeuten, das war ja in der 46. Minute, wo Kraus und Muheim zusammenkrachen. Ja, und man musste schon die schlimmsten Befürchtungen haben. Es erinnerte tatsächlich so ein bisschen an die Szene der EM um Eriksen. Es ist ja Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Wie sich jetzt herausstellte, ist Kraus auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und es gibt tatsächlich Entwarnung. Ja, aber das überschattete so ein bisschen diese Partie. Kommen wir jetzt mal zum Spielverlauf noch mal kurz. In der 45. Minute eigentlich hervorragender Zeitpunkt. Kurz vor der Halbzeit trifft Jonas David mit einem schönen Kopfballtreffer nach einer Ecke, die auch offensichtlich einstudiert wurde von Amsterdam, habe ich gelesen. Ajax Amsterdam soll das wohl irgendwie kopiert worden sein. Ja, trifft er dann per Kopf zum 1:0 und ja, mit einem guten Gefühl in die Halbzeitpause gegangen. Zweite Halbzeit ging dann auch wieder so ein bisschen schleppender los. Da kam natürlich erstmal diese Szene um Kraus und Muheim, die dann auch für ordentlich Verzögerung sorgte. Dann ist das Spiel so ein bisschen, ja, so ein bisschen gekippt in Richtung der Nürnberger und in der 59. Minute hat dann Duman getroffen und ich hatte nach dem 1:1 vor allen Dingen den Eindruck, dass die Nürnberger also mehr am Drücker waren. Also ohne jetzt wirklich hundertprozentig zwingend zu werden, Heuer Fernandes mit einer super Partie. Einige Male das Ding doch noch wirklich gerettet. Aber der HSV war so ein bisschen, so wirkt so ein bisschen, ja, kraftlos vielleicht, kann man sagen. Also es zog sich dann auch so in diese Verlängerung. Wobei, da muss ich sagen, da haben sie sich ein bisschen wieder gefangen. Zum Ende hin haben sie sich eigentlich schon wieder ein bisschen gefangen. Und die Verlängerung fand ich eigentlich ziemlich unspektakulär. Da ist eigentlich relativ wenig passiert. Es gab noch diese Elfmeterszene in der 119. Minute. Also tatsächlich kurz vor dem Elfmeterschießen. Alidou setzt sich auf der linken Seite durch, kommt im Strafraum zu Fall, und Valentini hat ihn eindeutig getroffen. Sieht man auch auf den Bildern. Ich habe das sofort gesehen, dass das sicherlich keine Schwalbe war. Aber Dankert sieht es als Schwalbe und zückt sogar noch gelb. Also das ist natürlich, mit dem VAR wäre das nicht passiert. Und dann wäre die Entscheidung in der 119. Minute wahrscheinlich mit einem Elfmeter zugunsten des HSV ausgegangen. Und man hätte sich das Ganze erspart. Ja gut, aber für die Spannung ist ein Elfmeterschießen ja auch nicht verkehrt. Aber ich habe immer bei Elfmeterschießen im HSV immer, denke ich, immer so ein bisschen an die Werder-Wochen zurück und habe irgendwie immer so schlechte Gefühle dabei. Ich weiß auch nicht, aber es war tatsächlich, muss ich sagen, sehr, sehr souverän. Am Anfang haben ja eigentlich alle getroffen und Kinsombi sehr souverän getroffen. Kittel, das war schon fast eine Spur Arroganz dabei, der danach aber auch so ein bisschen das Publikum, so ein bisschen dem Publikum mal gezeigt hat, dass sie vielleicht ein bisschen ruhig sein sollen. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Leibold-Geschichte geschuldet. Schonlau auch gut getroffen. Und ja, einer ging drüber, ich glaube von Tempelmann, ja. Der Tempelmann hat sich ja sowieso auch an Heuer Fernandes ein bisschen abgearbeitet und hat dann auch noch übers Tor geschossen. Und Sörensen hat dann nochmals, ist dann nochmals gescheitert an Heuer Fernandes. Ja, klärt dann mit dem rechten Fuß. Und dann kam Jonas David, der musste das Ding nochmal einnetzen und ja, hat das auch geschafft. Wobei das war ein bisschen, das war wirklich ein bisschen knapp. Der Keeper war noch dran. Ja, und dann stand es eben, ich glaube, 5:3 nach Elfmeterschießen insgesamt, ne? Ja. Schöne Sache. Ich bin ja ein Pokalfan, bekennender Pokalfan und möchte so weit wie möglich kommen. Jetzt wird natürlich schon überall geunkt. Es gibt Geld, super. Und einige wollen jetzt die Bayern. Die Bayern kann man sich jetzt aber nicht mehr wünschen. Die sind raus. Oder den BVB oder ich weiß nicht wen, damit das Stadion voll wird. Aber das sehe ich halt immer, sei schon immer anders. Ich sehe es so, dass man machbare Lose bekommen sollte. Und soweit, man muss mit sportlichen Ehrgeiz rangehen und so weit wie möglich kommen. Finde ich. Das ist immer eine tolle Sache, dieser Wettbewerb, finde ich. Das hat man ja gesehen. Diese Spiele sind unheimlich spannend und mitreißend. Ja, und ich hoffe, dass man jetzt ein, sagen wir mal, ein machbares Los bekommt. entweder zu Hause vielleicht einen Gegner bekommt, den man schlagen könnte, vielleicht sowas wie Köln. Ne? Schöne Grüße. Oder eine Auswärtspartie bei 1860 ist auch reizvoll. Es muss jetzt nicht unbedingt das Hamburger Stadtderby sein. Aktuell St. Pauli ja sowieso ziemlich gut dabei. Bin auch schon sehr gespannt übrigens, wie das am Wochenende wird. Ich glaube aber, dass Werder tatsächlich eine gute Chance hat, da mal 3 Punkte zu holen, weil die jetzt zum ersten Mal so ein bisschen in so einer Außenseiterrolle sind und St. Pauli ein Bein stellen können. Also mein Tipp ist da tatsächlich, dass Werder gewinnt, 2-1. Aber kommen wir nochmal zum Pokal zurück. Also wie gesagt, ein machbares Los, dass man weit kommt, das wünsche ich mir, dass man eine Runde weiterkommt und man kann immer noch am Ende im Halbfinale dann eben einen großen Gegner haben und dann ist sowieso, sage ich mal, immer alles möglich. Ne? Also wenn dann mit einem Heimspiel dann der BVB kommt und ein Haaland vielleicht immer noch verletzt ist oder nicht dabei ist, man hat es ja auch gesehen, Ingolstadt hat da ja auch wirklich mit Courage gespielt. Und HSV muss sich halt so ein bisschen dann so anstellen wie so ein unterklassiger Verein, wie ein Drittligist oder ein Viertligist, der mal so einen Bundesligisten rausknallt. Also warum nicht, ne? Also dann ist es schon so weit, dass da vielleicht irgendwas gehen könnte. Dieses finanzielle Denken, das war bei mir noch nie so der Fall. Naja, sei es drum. Ich bin gespannt. Sonntag ist Auslosung, wie es weitergeht. Und kommen wir noch kurz zur Partie jetzt am Wochenende. Ja, Hansa Rostock sei schon. Holstein Kiel steht vor der Tür mit Fiete Arp und mit Louis Holtby. Holstein Kiel, keinen guten Start gehabt, sind immer noch unten drin. Die sehen aber natürlich jetzt so ein bisschen das Spiel wahrscheinlich als Chance, so als Befreiungsschlag, den großen HSV mal wieder an Bein zu stellen, was sie ja öfter mal getan haben. Also meine Hoffnung ist Tim Walter, der den Verein ja auch kennt, der vielleicht jetzt mal eine andere Herangehensweise hat bei diesem Spiel. Und ja, ich bin wirklich gespannt, ob man nach diesen zwei wirklich sehr, sehr intensiven Partien, also Paderborn und Nürnberg, das sind ja wirklich zwei Spiele, die wirklich viel Kraft und Energie, glaube ich, gekostet haben, ob man sich nochmal so aufraffen kann und ja, das ist aber natürlich die Aufgabe. Also wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man dieses Level halt ne, die ganze Saison irgendwie halten können. Und ich bin gespannt. Hoffe auch, dass es irgendwie frühzeitig schon so ein bisschen in unsere Richtung kippt. Aber es ist halt bei Holstein Kiel habe ich immer so ein bisschen flaues Gefühl im Magen. Aber ich sage mal, weil ich beim letzten Mal mich ja so vertan habe, dieses Mal sage ich auch ein 2-1 für den HSV. Wahrscheinlich trifft Holtby oder ich weiß gar nicht, ob Holtby gerade verletzt ist. Ich weiß es nicht. Ich höre wenig davon, aber der wird wahrscheinlich spielen, irgendwie 10 Minuten und ab vielleicht auch eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass einer von den beiden tatsächlich treffen wird. Und ich hoffe aber, dass wir zweimal treffen. Ja, so ist meine Aussicht. Und ja, es war die Instant-Version sozusagen dieses Mal von Allianz Brisanz. Das kennen wir ja schon, haben wir schon mal gemacht beim Urlaub im Sommer. Und besser als nichts, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, schlaft gut. Und wir hören uns nächste Woche. Und ich wünsche euch allen einen schönen Spieltag. Bis demnächst. Ciao, ciao. Allianz Brisanz.
ganz brisant. Allianz brisant. Allianz brisant. Allianz brisant.